Ihr Lieben, bevor es losgeht, ein paar Worte zu dieser Folge. Wir haben einen Gast, Körperpsychotherapeut Thomas Harms. Und unser Gespräch mit ihm war so spannend und so vollgepackt mit wertvollen Gedanken, dass wir uns jetzt im Nachhinein entschieden haben, es in zwei Teile aufzuteilen. In dieser ersten Folge sprechen wir darüber, was die unterschiedlichen Gründe sein können, warum Babys weinen. Dass es Weinen aufgrund von akuten Bedürfnissen genauso gibt wie Erinnerungsweinen, weil vielleicht in der Geburt etwas problematisch oder traumatisch war. Wir sprechen darüber, wie eng die Regulation von Eltern und Kindern miteinander verbunden ist und weshalb Verbindung viel mehr über unseren Körper als über unseren Kopf entsteht. Viel Freude mit Teil 1 und los geht's!
Die Kinderdolmetscher, der Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu Die Kinderdolmetscher,
der Podcast.
Wir haben heute einen Gast bei uns, auf den wir uns extrem freuen. Das sagen wir immer, das ist auch bisher bei allen Gästen so gewesen. Aber wer unseren Podcast von Anfang an verfolgt hat, der hat seinen Namen schon das ein oder andere Mal gehört. Ich glaube, das erste Mal in Folge 21. Jetzt sind wir bei Folge 62. Wir sprechen heute von und mit Thomas Harms. Thomas ist Psychologe, Körperpsychotherapeut, Gründer des ZEP, des Zentrums für primäre Prävention und Bindungsförderung in Bremen und einer der bekanntesten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um die Begleitung von Eltern, Babys und Kleinkindern in Krisen- und Belastungssituationen geht. Auch wir hier im Podcast, habe ich gerade schon gesagt, zum Beispiel in unserer High-Need-Baby-Folge, haben auf ihn und auf seine Methoden verwiesen. Wenn ihr wollt, hört euch das gerne nochmal an. Thomas hilft mit seiner Arbeit ganz konkret Kindern und Eltern. Es geht um Schreibabys, um Regulationsstörungen und um die von ihm ins Leben gerufene emotionelle Erste Hilfe. Ein Ansatz, der Eltern dabei unterstützt, wieder in Verbindung mit ihrem Kind zu kommen, aber auch mit sich selbst. Wie wichtig genau das ist, darüber werden wir gleich sprechen. Thomas ist der Autor von Keine Angst vor Babytränen. Das Buch kennen bestimmt einige von euch schon. Und jetzt in dieser Woche, vor ein paar Tagen, ist sein neues Buch erschienen. Verkörperte Bindung heißt es. Darin beschreibt er, warum Bindung nicht nur im Kopf entsteht, sondern vor allem über unseren Körper, unsere Wahrnehmung und unsere Fähigkeit, miteinander in Kontakt zu sein. Wir freuen uns sehr, sehr auf diese Folge. Von Herzen willkommen, Thomas Harms.
Hallo, herzlich willkommen Jana, herzlich willkommen Claudia, schön, dass ich hier bin.
Vielleicht können wir einmal damit starten, Thomas, mit der Frage, wer kommt zu dir, wer braucht deine Hilfe und wie sieht deine Arbeit dann aus?
Ja, wir haben so zwei Schwerpunkte. Der eine ist natürlich die Arbeit mit den Eltern und Babys und Kleinkindern, die in akuten psychischen Krisensituationen uns aufsuchen. Das sind dann natürlich Eltern mit sogenannten regulationsgestörten Kindern. Das sind die Babys, die eben sehr, sehr viel weinen, die von alleine oft nicht mehr runterkommen, die in einem hohen Zustand von Unruhe verharren. Das sind alle Themen um Spannungs-, Entspannungsregulation, um das Thema Schreien, Quengeln und auf der anderen Seite der Schlafdysregulation. Das sind so die Hauptthemen, glaube ich, die bei uns so aufschlagen. Also Eltern, die am Anfang eben nicht das erleben, was die meisten eigentlich sich wünschen, dass man in Kontakt kommt, dass man schöne Zeiten hat, dass man auch Genuss hat, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall, einfach sehr, sehr anhaltende Spannungs- und Belastungszustände. Mhm. Das ist der eine große Teil. Der andere Teil sind eigentlich die in der Fokussierung die Eltern, so eine traumasensible Arbeit mit den betroffenen Müttern und Vätern nach sehr herausfordernden Startbedingungen, auch in der Schwangerschaft und Geburt schon, aber auch in der ersten Lebenszeit. Eltern, die einfach unverhofft oder auch schon mit Wissen vorher Erfahrungen gemacht haben, wo sehr viel Belastung da war, klinische Unterbrechungen, operative Geburten, dann Trennungserfahrungen danach, wo also sehr, sehr viel innere Last da ist und einfach Unverarbeitetes von diesem Stress. Und das sind so die zweite große Gruppe. Also diese beiden Menschen, Gruppen, sage ich jetzt mal, und mit diesen Problemstellungen kommen wir uns im Wesentlichen in die Krisenambulanz.
Ja.
Wunderbar. Wenn es schwer ist, geh zu Thomas.
Was können die Eltern bei dir durch die emotionelle Erste Hilfe lernen?
Also das, was die Eltern vor allen Dingen lernen, ist, ihre Emotionen zu regulieren, ihren Stress runterzufahren im Zusammenhang mit ihren Kindern. Gerade dann, wenn sie sehr, sehr fordernd sind und, sag jetzt mal, selber in eine bestimmte Belastungszustände noch nicht verarbeitet haben. Also wir sehen bei diesen Kindern, die diese regulatorischen Probleme haben, die weinen vielleicht mehr als andere Kinder, die haben eine hohe Spannung, die sind in einer hohen Unruhe und die stecken ihre Eltern oft wirklich mit genau diesen Zuständen an. Das heißt, die betroffenen Eltern werden gerade schrittweise mehr in einen ganz ähnlichen Anspannungszustand und Stresszustand. Und das macht dann sowas, die Eltern durch diese Verunsicherung und durch die Anspannung haben es immer schwerer, die Feinsprache des Babys zu lesen. Also weil sie einfach in so einer Verfassung sind, wo sie die, ich sag mal, impliziten Körperinformationen zu wenig auswerten. Die können also ganz wenig nur noch spüren, weil die sind in ihrer Aufmerksamkeit ununterbrochen bei ihren Kindern, immer sprungbereit. Und das macht es wahnsinnig schwierig, diese intuitive elterliche Intelligenz abzurufen, die eigentlich Eltern haben. So, und was wir sehen, ist, diese Dynamik, die führt dann zu wirklich einer ganz starken Schwächung, zu regelrechten, schwierigen Teufelskreisläufen. Das heißt, die Eltern, die Spannung der Eltern und die Spannung der Kinder, die schaukeln sich wechselseitig hoch, die Babys werden immer unruhiger, die Eltern werden immer kopfloser. So, und was lernen sie bei uns in der emotionellen Ersten Hilfe? Im Prinzip eigentlich genau das, was das Wort auch sagt. Nämlich wir versuchen, die Eltern akut zu versorgen, dass sie wieder in einen Zustand geraten der emotionalen Regulation, dass sie sich selber wieder einfangen können, dass sie wieder zur Ruhe kommen können, obwohl ihr Kind vielleicht in einer Verfassung ist, die gar nicht so einfach ist, wo es eben erstmal nicht erkennbar ist, was los ist. Das heißt, die Eltern lernen einerseits, sich besser zu regulieren und gleichzeitig lernen sie bei uns aber auch mit uns zusammen, diese körpersprachlichen Zeichen des Babys besser zu verstehen und sich mit denen abzugleichen, auch gleichzeitig die auszulesen und adäquater zu beantworten. Da kriegen sie so ein Role Model, da helfen wir ihnen sozusagen wie so eine Art Fahrschullehrer dabei, auch erste Schritte zu gehen. Also wir gehen ganz gezielt mit den Eltern sozusagen in diese akuten Problemsituationen rein und explorieren, erkunden das mit denen zusammen. Also die Eltern lernen in gewisser Weise zu verstehen, wie verliere ich den Draht zu mir, wenn es richtig heftig wird. Aber das Zweite ist eben auch wichtig. Sie lernen, sich wieder zu erobern, sich und ihren Körper wieder sozusagen mal an den Start zu kriegen. Und da geben wir ihnen ganz konkrete kleine Handwerkzeuge und Schritte und Übungen an die Hand, wie sie das machen können.
Und es ist so schade, dass wir jetzt keine Videobilder haben, weil auf dem Video kann man sehen, wie liebevoll und sanft und körperlich solche Sitzungen ablaufen. Das ist ja eine unglaublich, also eine wunderschöne, wie so ein Tanz so zwischen dir und dem Baby und den Eltern. Und wie man da so langsam in Verbindung kommt, ist einfach unglaublich berührend zu sehen. Das finde ich immer... Ja, sehr berührend.
Ja, es ist vielleicht erstmal auch sehr wichtig in der Arbeit, dass wir so ein Ja haben für den akuten Belastungszustand, dass die Eltern erstmal sagen, pass mal auf, ich muss das jetzt nicht sofort ändern, sondern die kriegen erstmal Raum für ihre Gefühle, für all das, was sie an Not auch erleben. Die sind ja tief verzweifelt. Die wollen einfach alles für ihre Kinder tun. Sie versuchen alles aufzubringen, was sie haben und merken, die dringen nicht durch. Also das Kind macht einfach weiter. Und diese Kontaktlosigkeit setzt sich fort. Und diesen Raum auch für die Eltern zu geben, dass sie Platz haben für ihre Gefühle. Und dann aber auch, dass wir einen Raum schaffen zusammen der Beobachtung, wie läuft denn das eigentlich, wenn da so ein immenser Stress sich aufbaut? Was macht ihr dann? Wie sind eure Versuche? Wie sind eure Angebote an das Kind? Und da sind die Eltern, die zeigen uns das natürlich live vor unseren Augen, wie sie eigentlich so aus der Spur geraten, wie sie selber immer kopfloser und orientierungsloser werden. Und dann ausgehend von dieser Betroffenheit, und das ist so wichtig, dass diese Menschen also mit ihrem Subjekt erleben, mit ihren inneren Verfassungen abgeholt werden, da ernst genommen werden und von dort, man kann sagen, in so einer richtigen Dilemmasituation, wo sie drin sind, fangen an, die Lösung zusammen zu entwickeln, so dass sie einerseits so diese Brücke zum Baby entwickeln können und letztlich auch lernen, eine andere Orientierung aufzubauen. Das ist so wichtig. Eigentlich geht es sehr viel in unserer Arbeit um eine Haltungsveränderung mit körperlichen Mitteln. Das ist eben genau der Punkt.
Ich finde diesen Punkt, weil ich hatte das selber. Also mein inzwischen Vierjähriger war auch so, naja, ein Schreibaby oder ein High-Need-Baby. Wir waren bei der Kinderärztin und vorher hatte ich das einfach noch gar nicht, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, dass es das gibt. Schreibaby, ja. Dann dachte ich, na, ganz so katastrophal ist es nicht, aber es ist schon sehr, sehr, sehr schwer. Und ich war damals froh, als die Kinderärztin gesagt hat, da sind schon viele, viele Sachen, die nicht. Also ich habe immer gesagt, naja, wir haben halt kein Anfängerbaby und habe das immer ein bisschen runtergespielt. Und habe auch natürlich gewusst, dieser Satz, ja, das erste Jahr mit Baby ist hart, ne? Und dann dachte ich aber wie hart kann es denn sein? Und deswegen finde ich den Part, den du auch gerade gesagt hast, dieses, also das weiß ich noch, dass dieses auf einmal endlich mal von jemandem ernst genommen werden und gesehen werden, was man da als Eltern einfach leistet und jeden Tag irgendwie wieder über die Grenzen hinausgeht und das nicht zur Folge hat, dass man ein glückliches Baby hat. Man macht und macht und macht und denkt, also wie oft ich gedacht habe, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, damit mein Kind zufrieden ist. Und dann kommt man ja immer in ein immer mehr machen und das ist im Zweifel gar nicht der richtige Weg dann, ne?
Ja, es ist genau wie du sagst. Das beschreibt ja sehr gut diesen normalen Ablauf. Man setzt immer eine Schippe drauf, man macht immer, das ist immer im Prinzip bereit zu geben und alle Eltern, auch gerade wenn die sowieso einen sehr schwierigen Start hatten, dass vielleicht Hindernisse da waren, herausfordernde Geburten mit schwierigen Lebensstart, irgendwelche Entzündungen oder Erkrankungen der Kinder auch noch da waren, dann sind sehr, sehr viele Eltern natürlich mit der Agenda unterwegs. Wir wollen dem Kind alles abnehmen, was schwierig ist. Wir wollen nicht, dass es nochmal so leiden muss wie da am Anfang. Das heißt, ist ja eigentlich ein guter Vorsatz. Ne? Also so, und nun weint das Kind vielleicht mehr als über Gebühr. Und das heißt, da sind wir in Bereichen, wo es wirklich dann 2, 3, 4 Stunden am Tag wirklich Wein quengelt und immer gespannt ist. So. Und an der Stelle kann man natürlich jede Mutter und jeden Vater verstehen, die jetzt alles tun, um das abzuwettern. Und im Prinzip eigentlich die Last dem Kind zu nehmen. Und wir sehen aber in unserer Arbeit, dass da drin eine gewisse Sackgassengefahr besteht. Ja, wenn es ein noch halbwegs regulationsfähiges Kind ist und ich bin aus einer ruhigen Verfassung heraus, bin bei meinem Kind und schaukel das und spreche mit meinem Kind und gebe Körperkontakt in seiner Nähe, dann könnten wir erleben, dass es vielleicht in seiner Unruhe so langsam sich runterregelt und kommt an und entspannt sich. So, bei diesen Kindern aber ist es oft nicht so, sondern das Kontaktangebot, manchmal sogar die Nähe, verstärkt sogar die Belastung. Also das heißt, die Kinder fahren erst richtig hoch. Also die gehen so richtig in den Ausdruck. Eine ganz paradoxe Situation. Und dann klappt das eben nicht mehr mit der Strategie, ich nehme dir das ab und ich mache dich immer wieder ruhig. Das bedeutet nämlich, ich muss ständig irgendwie eine Stimulation einbringen bei dem Baby. Also ich muss es tragen, ich muss es fahren, mit dem Kinderwagen rumfahren, ein Tragetuch haben, ich tanze. Ich mache ganz viele Dinge an Stimulationen, um das Kind zu beschäftigen. Ja, und da ist jetzt sozusagen die Gefahr, in eine, ja, man könnte sagen, Belastungssackgasse zu kommen, weil ich mache das immer mehr und ich fahre immer mehr auf, aber das Kind gibt mir quasi die Gratifikation, man könnte sagen, die befriedigende Erfahrung nicht. Und das läuft natürlich in den totalen Frust rein.
Und in die totale Erschöpfung vor allen Dingen, ne? Weil es ist ja wirklich eine endlose Strecke von Maßnahmen von, wie gesagt, Hüpfball und nachts und dann fahre ich Auto und dann bin ich wirklich, also so überlastet an irgendeinem Punkt. Das ist.
Ich bin eines Samstagsabends, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, bin ich ins Bett gefallen, also mit meinem Kind. Und dachte, ich bin so, also nicht nur emotional, sondern jetzt wirklich körperlich auch total fertig. Und es gibt doch diese Health-App auf dem Handy, die Schritte zählt. Nur die man gegangen ist mit Handy in der Hosentasche oder in der Jackentasche, es war kalt. Gucke ich auf mein Handy, bin ich an diesem Samstag 17 Kilometer gelaufen. Ich bin nur noch gelaufen mit meinem Kind, weil es das Einzige war, naja, ich kann noch nicht mal sagen, was beruhigt hat, aber irgendwie
Ich denke, es hat das, was wir ja auch dann oft sehen, was du auch beschreibst, ist ja ein Doppeleffekt. Ne? Das Laufen zum Beispiel, was wir Bewegung, Laufen, Stimulation, hilft in gewisser Weise beiden, weil wir müssen es so sehen, das Kind ist in einer Regel, wenn es in solcher Verfassung ist, in einer relativen Stressspitze die ganze Zeit, also in einer dauernden Anspannungslage von seinem autonomen Nervensystem. Und die periphere Stimulation, das heißt Hautkontakt, Gleichgewicht wird angeregt durch Schaukeln im Tuch oder am Körper. Das macht sowas wie eine gewisse Ruhebewegung im Kind. Das fährt es so ein bisschen runter, aber es nimmt nur die Spitzen raus. Es entspannt sich eigentlich nicht wirklich. Das ist oft, was wir beobachten. Mhm. Und alle Eltern wissen, wenn wir das nicht weitermachen, dann geht das Kind direkt wieder in die nächste Welle. Mhm. Die Idee daran ist aber ja trotzdem, du beschreibst das ja gut, ich tue alles, damit es bei dir anders wird. Also eigentlich mag ich dich, kann ich dich besser haben, wenn du anders wärst. Und das ist natürlich bei denen. Manchmal geht das dann so weit, dass die Eltern wirklich anfangen, sie fangen an zu zweifeln. Was ist das für ein Kind? Ich gebe dir doch alles, warum sagst du nicht mal Danke? Warum ist es nicht mal gut? Warum kriege ich jetzt nicht irgendwann mal das Schöne des Elternseins von dir? Und dann entsteht natürlich auch Nerv und es entsteht auch eine Art von manchmal auch Kränkung, Enttäuschung, also eine Art Rückzugsbewegung. Und darüber ist natürlich diese elterliche Idee, ich muss ja eine gute Mutter und ein guter Vater sein, ich muss immer präsent sein. Also wir haben so zwei Sachen, so eine innere Wirklichkeit, tiefe Frust und Enttäuschung und darüber ist so ein Ideal-Ich von so einem Elternsein und das ist wie ein Hut auf darüber. Man geht mir, ich gebe alles. So, und da kommen wir jetzt an ein Problem und das ist jetzt ein Teil unserer Arbeit. Wenn wir diese Erkundung von diesem Vorgehen gemacht haben und wir sehen zum Beispiel, die Eltern stehen auf und die haben das ja oft schon Wochen, Monate lang hinter sich und die sind dann an dieser von dir schon gerade benannten Erschöpfungsgrenze und das Baby wird unruhig, fängt an zu quengeln und zu weinen und die sind während den Anfängen direkt springen sie auf, machen wieder was, dann kommt natürlich jemand die Frage, okay, wir haben das jetzt zwei, dreimal gemacht, das haben wir ja gerade gesehen, dass sobald du dich wieder hinsetzt, kommt wieder die Unruhe. So. Was wären, wenn wir das nicht machen? Wäre das denkbar? Und natürlich ist es eigentlich tabu, weil die wissen alle intuitiv, wenn ich das mache, dann geht's richtig rund. Und dann reden wir eigentlich ein bisschen, okay, wo hast du eigentlich genau so eine Angst? Was ist eigentlich so schwierig? Kennst du den Zustand überhaupt? Und erstens, eine große Gruppe von Eltern ersticken diesen Prozess wirklich im Keime. Sie haben also gar nicht mal diese Melodie, was das Kind eigentlich mitteilen möchte. Der Toleranzraum dafür ist sehr, sehr klein. Also das heißt, das kennen die meisten gar nicht. Also die meisten haben das nie gemacht, weil sie wüssten auch gar nicht, was sie tun sollen dann. Also machen wir eigentlich in unserer Arbeit sowas, okay, wir haben jetzt alles geklärt und das muss gesichert sein, das hat keinen Hunger, das hat geschlafen, das dann haben wir alles in der Regel durch.
Die körperlichen
und dann
Sachen.
An einen Punkt, so, und was geschieht denn jetzt eigentlich mit deinem Kind, wenn wir das alle, diese ganzen Maßnahmen nicht machen? Was machen wir ja nicht, um das Kind zu füttern? Es ist kein hungriges Kind und es ist auch kein tief müdes Kind, in der Regel zumindest nicht. Also ist die Frage, was geschieht da? Was teilt uns das Kind eigentlich mit? Und dann kommen wir mit den Eltern an einen Punkt der Entscheidung, wo wir sagen, pass auf, wenn wir jetzt für einen kleinen Moment das jetzt weglassen, reden wir erstmal darüber, was du eigentlich erwartest und antizipierst, was jetzt geschehen könnte. Das heißt, wir machen das auch manchmal wirklich am Flipchart. Wir gucken uns das an, wir gucken uns an der Grafik an. Wie sähe deiner Meinung nach aus? Wie geht das weiter? Und die meisten denken, das geht ab durch die Decke, durch den Mond bis ins Weltall. So fliegt das Kind weg, weil es so abgeht. Also diese Sorge, das Kind ist wie eine Rakete, losstartet und nie wieder ruhig wird, ist quasi so ganz tief die Katastrophenerwartung.
Ja, und dazu halt, was ich halt sehe, ist dann diese Wahnsinns-Selbstzweifel und diese Schuldgefühle, die dann eben auch da sind, ne? Und da kommt man so gar nicht raus aus diesem, es würde mich nochmal interessieren, was du denn mit diesen Selbstzweifeln und so machst, aber entschuldige, erzähl erstmal fertig.
Nee, ich glaube, das ist dann schon, genau, das ist ja oft eine Quelle, dass ich denke, wenn ich mein Kind nur ein bisschen in diesen Raum geben lasse und das verbinden viele junge Eltern ja damit und gerade die mit den modernen Erziehungsideen unterwegs sind, wenn mein Kind weint, habe ich irgendwas übersehen. Irgendwas ist noch nicht entdeckt. Da ist irgendeine Schraube, sage ich jetzt mal, noch locker oder irgendwas noch nicht versorgt, sonst würde es ja nicht weinen. Also die Idee, dass irgendeine Art von Beziehungs- oder sonstiges Bedürfnis nicht versorgt und deswegen kommt es zu diesem Problemprozess. Und da ist ja schon der erste Denkfehler. Ja, weil das würde immer dafür sprechen, dass wir es mit situativen Defiziten zu tun haben, wenn das Baby weint. Das ist bei manchen Bedürfnissen der Fall. Wenn ein Kind gespickst wird zum Beispiel und am Kinderarzt dann weint es, das ist bei allen anderen Defiziten, bei Schlaf oder bei Durst und so weiter auch der Fall. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von Prozessen, wo das Kind vielleicht einen Beziehungsmangel beklagt. Das Kind sagt, du bist so bemüht, du bist so angestrengt in deinem Bemühen, mich ruhig zu machen, aber ich spüre dich nicht. Mhm. Ich spüre dich einfach nicht. Du bist zwar da, physisch da und trägst mich da, aber ich kann dich nicht so spüren, weil du vielleicht selber so im Kopf am Suchen, in so einer Suchbewegung bist, dass im Prinzip alles gut gemeinte diese Eltern dann aber dazu führt, dass ich eigentlich nicht verfügbar bin, nicht emotional verfügbar.
Ja? Das heißt, ich kann Körperkontakt anbieten, mein Kind halten, tragen und trotzdem nicht auf die Art und Weise, also nicht da sein, richtig?
Ja, das ist so quasi die brutale Wahrheit in gewisser Weise, dass wir oft, und das erlebe ich ja auch in der Praxis immer wieder, dass viele Eltern denken, ja, wenn ich doch da bin, wenn ich mein Kind halte, schaukel und so weiter, ist alles safe. Ja, das ist leider nur die halbe Wahrheit, weil das Kind, also sagen wir mal, der Körperkontakt entfaltet eigentlich nur so eine positive Wirkung, die wir alle schätzen, wenn die Betroffenen wirklich in ihrem Körper ruhen. Also das heißt, wenn ich eine innere Bezogenheit zu meinem Körper habe. Also das heißt, was wir eigentlich den Eltern beibringen, ist so eine Art duale Aufmerksamkeit. Ein Teil beobachtet das Kind mit seinem Verhalten und der andere Teil beobachtet mich in meinem Körper. Mhm. Wo fange ich zum Beispiel an? An welcher Stelle bekomme ich Stress? Und was macht das denn in mir? Ah, dann kriege ich eine Enge in der Brust, dann zieht mein Atem sich zurück. Ich bin ganz flach in der Atmung. Das ist so ein ganz hohes Gefühl von Bedrohtheit in das Subjektiv. Aber im Körper zum Beispiel verengt sich alles und wird alles dicht. Und es ist immer schwieriger für die Eltern, sich dann selber noch zu spüren. So, normalerweise 9 von 10 Eltern würden uns darüber gar nichts erzählen. Weil die sind einfach so gebunden mit ihrer Aufmerksamkeit beim Kind, dass er eigentlich unruhig ist. Ich gucke die ganze Zeit mit Argusaugen nach draußen, aber was in mir los ist, ist nicht der Fall. Und unsere These ist einfach, wenn das sehr extrem ist und der Faden nach außen zwar ganz stark ist, aber zu mir nur noch ganz dünn, also ich spüre mich ganz wenig. Ich kriege mich eigentlich gar nicht mit. Dann kriegt das Baby uns auch nicht mit. Das heißt, wenn ich mich nicht mehr erlebe und spüre in meinem Zentrum, dann wird mein Kind mich nicht mehr wahrnehmen als orientierendes Feld oder als haltgebendes Gegenüber. Und das ist natürlich wie so eine Entdeckungsreise oft, dass die Betroffenen erstmal merken, hey, ich verliere gar nicht nur mein Baby in der ganzen Geschichte, sondern in der gleichen Zeit auch mich selbst. Ich bin mit meinem Kopf unterwegs, ich bin total in der Suchtbewegung und ich gebe alles, was ich habe, aber ich entkörper dabei. Und deswegen, das ist für uns wie so eine Art Ampelfunktion. Ne? Das geht von total satt, ich spüre mich und ich spüre mein Kind super, das ist so das, was wir wollen. Dann, das gibt zwar kleine Ausschläge mal, aber kleine Aufreger, aber ich bin satt, eigentlich sicher in mir verbunden. Zweite Ebene, dünner Faden, ganz dünnes Eis, wenn man so will. Ich spüre mich kaum noch. Ich bin immer in so einer Anspannung. Ich bin immer ein bisschen gefordert. Kostet wahnsinnig viel Energie, macht auf Dauer erschöpft. Dritte Ebene, ich spüre mich gar nicht mehr. Das ist dann diese High-End-Situation, dann ist, wo ich so belastet irgendwann bin, so über einen Punkt, dass jeder Ausdruck, jede Bewegung des Kindes eigentlich mich mit in den Abgrund so reißt und dann funktioniere ich nur noch. Ich mache nur noch mein Zeug, ich gebe die Brust, ich bin an Körperkontakt, ich trage mein Kind, aber eigentlich kann ich das gar nicht mehr in der haltgebenden Funktion machen, weil ich mich selber nicht mehr halte. Ich bin haltlos in mir, also ist es auch schwer, als haltloser Vater, als haltlose Mutter, diesen Halt an mein Kind weiterzureichen. Und das Schlimme ist, oder das Gute, wie auch immer, in dieser Fähigkeit des Kindes, die sind halt so Detektoren, sage ich immer. Das sind so kleine Lügendetektoren. Mhm. Ja, die uns im Prinzip eigentlich super präzise sagen, du kannst mir noch was so viel erzählen von deinen guten Vorsätzen und was du alles willst, aber spüren tue ich dich nicht. Und wenn ich dich nicht mitkriege, solange ich dich nicht spüre, mache ich hier Rabatz. Ja, und zwar, weil ich brauche diese Beziehungsnahrung. Und ich kriege zwar Aktivität und ich kriege vielleicht auch Essen und Trinken, aber was ich nicht kriege, ist die emotionale Verbundenheit. Die nährende Qualität, die fehlt mir. Und das ist natürlich erstmal, das sagen wir den Eltern natürlich nicht so. Das würde ich jetzt, wenn du betroffen gewesen wärst, hätte ich das dir nie so gesagt. Aber wir pirschen uns langsam an. Das ist ja so ein ganz ganz delikater und sehr verletzbarer Raum, weil ich, wenn ich das einer Mutter drehe, du pass mal auf, du bist ja selbst völlig von Sinnen, wie willst du da für dein Kind?
Dann bin ich schuld, ne?
Dann versenke ich dich, ja, dann bist du,
genau.
Das würde dich komplett aus dem Latschen kippen lassen. Aber wenn ich das in einer ganz feinen, behutsamen Weise langsam gucken und wir gucken, dann wo ist deine Aufmerksamkeit jetzt? Lass uns mal gucken, wenn du jetzt gerade das machst, du läufst jetzt und du stimulierst dein Kind und du bist in so einer Sprungbereitschaft. Und wie ist es gerade in dir? Dann ist allein die Frage der Fokuswechsel nach innen, das innere Explorieren und Erkunden, ist so ungewöhnlich, dass jemand über erstens nach innen fragt in der Situation, zweitens, erzähl doch mal, was da los ist. Kannst du überhaupt da was wahrnehmen? Und die meisten haben erstmal Mühe, überhaupt was zu spüren, weil die sind so gebunden, so mit ihrer Aufmerksamkeit da draußen, dass sie jetzt erstmal lernen müssen zu sagen, ah ja, stimmt, jetzt merke ich erstmal, was für eine Aufregung in mir und wie ich eigentlich auf 180 bin und mein Puls schlägt wie verrückt und atme tue ich eigentlich auch nicht mehr und meine Füße spüre ich auch nicht mehr am Boden. Und so fangen wir an, im Prinzip das gesamte Nervensystem, den ganzen Organismus so ganz langsam einzufangen und erstmal, und dafür brauchen die Eltern, und das kriegst du alleine nicht geregelt. Da brauchst du jemanden, der dich trackt, der sich so ein bisschen unter die Arme nimmt, der ganz kleine Schritte dir anbietet. Guck mal, was ein, das kommt mal dazu und biete ich vielleicht eine kleine unterstützende, haltgebende Berührung an für dich. Und wir gucken uns mal zusammen dein Baby an. Und schau mal, der guckt dich doch an jetzt gerade. Das musst du gar nichts machen. Und dann kriegen sie erst mal so kleine Handling-Anleitungen. Aber vor allen Dingen geben wir den Betroffenen erst mal so kleine Vehikel, dass sie so aus dieser Pattsituation ein Stück weit in so eine Beobachtungsfähigkeit wiederkommen. Die können ja nicht beobachten und neutral. Wenn ich so unter Strom bin, dann beobachte ich nicht mehr. Bin ich nur im Überlebensmodus. Und das ist natürlich da, wo wir die Eltern erstmal raus.
Also wenn du jetzt gerade in der Situation sein solltest und uns hier zuhörst, was wir halt oft erleben, ist, dass man sich dann noch mehr zu Hause versteckt und eben überhaupt nicht auf die Idee oder sich nicht eingesteht, dass man jetzt Thomas anrufen müsste. Und das ist ein total schwieriger Schritt, dass man immer erst danach, stelle ich bei ganz vielen Eltern fest, dass sie danach darüber reden, wie schlimm es eigentlich war, aber in der Situation halt sich keine Hilfe holen. Insofern wollen wir dich jetzt ermuntern, wenn du in der Situation bist, dann schreib uns. Schreib uns hier beim Podcast und dann können wir gucken, dass wir dich irgendwie weitervermitteln. Aber tu was, du musst das wirklich nicht alleine durchstehen. Ernsthaft nicht.
Ja, ich finde, wir reden auch ganz oft darüber, was für eine sensible Zeit das Wochenbett eigentlich ist und wie wichtig das ist, dass man als Frau da irgendwie auch in irgendeiner Form auf sich selbst achtet. Ich kenne kaum Frauen, wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, ich kenne kaum Frauen, die das wirklich machen, die sich da irgendwie in der Prio-Liste irgendwo selbst vorkommen lassen. Und Thomas, wenn du sagst, es ist aber eigentlich gerade so wichtig, ne, dass man sich in dieser Anfangszeit oder auch danach, dass man sich selbst nicht verliert, dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir ganz oft in diesem Podcast schon sind, wo man so denkt, ach Mensch, wie haben wir uns denn heutzutage eigentlich eingerichtet, ne?
Genau.
Irgendwie alleine zu Hause mit Baby und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und ich finde das total nachvollziehbar, dass man dann sich selbst immer hinten anstellt, aber auch das dann nochmal als Ermutigung, das nicht zu tun.
Ja, genau.
Jetzt kommt Werbung.
Ich bin ja, wie ihr wisst, Mama eines Vierjährigen und eines kleinen Babys und dementsprechend habe ich eigentlich ständig irgendein Kind auf dem Arm oder im Arm. Der Große kuschelt sich glücklicherweise noch total viel an mich ran und das Baby ist sowieso den halben Tag Haut an Haut. Und da habe ich mich ehrlich gesagt schon öfter mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ich mich eincreme und die Kinder direkt danach so nah an mir sind. Deswegen bin ich froh, eine ganz tolle neue Creme für mich entdeckt zu haben. Die Physiogel Calming Relief AI Creme. Die pflegt nämlich nicht nur meine leider ziemlich empfindliche Haut richtig gut, sondern eignet sich auch für Babys und Kinder mit trockener, empfindlicher oder zu Neurodermitis neigender Haut. Sogar für den empfindlichen Windelbereich und bei Windeldermatitis ist sie geeignet. Die Biomimetik-Technologie nimmt sich die Haut als Vorbild, ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere. Dadurch ist sie bei uns inzwischen so ein bisschen die eine für alle Creme geworden. Ich benutze sie selbst für mich, aber eben auch für die Kinder, wenn irgendwo trockene oder gereizte Stellen auftauchen. Die Creme kommt ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei, wirkt beruhigend und hilft dabei, die natürliche Hautbarriere zu stärken. Dabei steht Physiogel für dermatologische Qualität und ist klinisch fundiert seit über 30 Jahren. Falls ihr selbst empfindliche Haut habt oder etwas sucht, das auch für eure Kinder und Babys geeignet ist, könnt ihr euch jetzt mit unserem Link kostenlos eine Probe der Physiogel Calming Relief AI Creme bestellen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Du hast gerade bei den, als du gesagt hast, ihr geht mit den Eltern dann durch, was wäre denn das Schlimmste? Und dann sagen die, ja, dass mein Kind schreit und durch die Decke geht. Da wollte ich gerne dich noch fragen, du unterscheidest verschiedene Arten von Schreien, ist das richtig? Also ein Bedürfnisschreien, ein Erinnerungsschreien. Und das hatte ich ehrlicherweise, bevor Claudia das mir durch dich erzählt hat, noch nie gehört. Kannst du das mal für unsere zuhörenden Eltern einmal erzählen?
Ja, die Idee ist eben, neben diesem Schreien, was so Mitteilungen sind über bestimmte Bedürfnisdefizite wie eben Hunger, Schlaf oder auch Kontakt, wo das Kind im Prinzip markiert, pass mal auf, hier ist mir zu wenig von. Zu wenig Essen, zu wenig Trinken, zu wenig Schlaf. Es gibt vielleicht in meiner Integrität, kann es auch einen Mangel geben. Ich bin ungeschützt, mir tut irgendwas weh. Es können körperliche Defizite sein oder Entzündungen. All das macht Unlust, Reiz, uns führt zu schreien. Das ist relativ klar. Das kann man auch relativ schnell checken. Und das haben auch die meisten Eltern gecheckt, das muss man sagen. Mhm. Und die physiologischen Themen, die natürlich da sind, auch kinderärztlich abgecheckt. Und dann kommen wir an einen Punkt, das sind zwei Dinge. Das ist einmal das resonante Schreien, das ist sowas wie eine Art Spiegelungsschreien, wo das Kind im Prinzip Beziehungssituationen in seinen Feldern, in dem familiären Umfeld auch aufnehmen kann. Also ungelebte Gefühle der Eltern zum Beispiel, die im Raum geistern. Also eine Mama, die vielleicht sehr ängstlich ist oder ein Vater, die aber eigentlich diese Gefühle nicht anerkennen und nicht haben wollen, weil es passt nicht in ihr Selbstkonzept. Mhm. Das können Streitsituationen sein, die latent dauernd im Raum wabern, also mit einer hohen Spannung. Und da sind Babys einfach so resonante Wesen, die kriegen das mit, ob da diese unverarbeiteten, unintegrierten Teile, die werden sozusagen vom Baby statt der Eltern dann ausgedrückt. Das Baby macht quasi eine Art Ausdruckskanal auf für bestimmte starke Gefühle, die die Eltern vielleicht irgendwie ahnen, aber nicht wirklich zulassen. So, das ist der eine Teil. Das heißt, wenn eine Mama ihr Baby verloren hat in der letzten Schwangerschaft und ist immer noch todtraurig und da ist eine ganz tiefe Traurigkeit, die auch aktualisiert wird durch das neue Kind, dann könnte sein, dass das Schreien eigentlich ein Kanal ist dieses Babys, diese unbewussten Gefühlsanteile der Mutter zum Ausdruck zu bringen. Das ist die eine Sache. Und der zweite Aspekt, dieses wiederholende, ja, traumabasierte Schreien, ist eigentlich, wo Kinder selber in ihrer frühen Entwicklung Beziehungsabrisse erfahren haben, die längerfristig waren. Zum Beispiel durch Zäsuren, schon in der Schwangerschaft anfangen können. Interventionen, die mit großer Not erlebt wurden. Nehmen wir mal an, das Kind war in der Schwangerschaft und es gab Blutungen und die Mutter war eine Woche lang in Panik, ob das Kind überhaupt überleben wird. In dieser Zeit der Panik war sie überhaupt nicht online. Sie war so in großer Not, dass eigentlich der Beziehungsfaden in dieser Situation gerissen ist. Oder unter der Geburt, Belastungskorridore unter der Geburt, wo das Stresserleben so massiv war, dass ich das als betroffene Person, und es können auch beide Eltern gleichzeitig davon betroffen sein, nicht mehr halten und regulieren konnte. Das heißt, mir reißt sozusagen die Hutschnur. Mir vergeht Hören und Sehen in dieser Zeit. Und was wir wissen ist, dass in dieser Zeit dann auch in der Regel der resonante Beziehungsfaden zwischen den Eltern und dem Baby verloren geht. Und das interessant, das Baby kann es ja nicht verstehen. Das kann ja nicht sagen. Es partizipiert voll daran. Es nimmt voll daran teil. Es kriegt auch voll mit. Da bricht jetzt jemand weg. Ganz ähnlich, wie ich das vorhin beschrieben habe. Das Beziehungsgegenüber ist nicht mehr fühlbar auf der Empfindungsebene. Dann gibt es eine sehr, sehr hohe Stressauslösung. Und diese Überforderungssituation dieser Kinder führt zu einer Art Einkapselung. Die Kinder fahren in so eine, ja, man könnte sagen, so eine Art Paralyse, in so eine Erstarrungssituation und kapseln diese Erfahrung, die eigentlich für sie immer existenziell ist. Diese Art des Abbruchs, des Kontinuums ist fürs Kind Leben und Tod. Hier geht's wirklich um alles. Und das System fährt quasi runter auf so einen Notschaltbetrieb. So, und wenn die jetzt später nach wieder an Bord sind, also auf die Welt gekommen sind, dann reicht manchmal ein bisschen Körperkontakt, Nähe, Stillen und eigentlich gute Erfahrungen. Und jetzt verflüssigen sich, ich mach's mal ganz einfach, diese erstarrten Teile wieder, die werden sozusagen plötzlich wieder belebt. Also man könnte sagen, die tauchen wieder an der Oberfläche auf. Und die Kinder drücken dann eigentlich diese ganze verzweifelte Not, die eigentlich ja eine Not in ihrer frühen Beziehungsgeschichte war, das fangen die Kinder jetzt wieder an zu beleben und auch wieder auszudrücken. Das heißt, die Not des Feststeckens unter der Geburt, vielleicht über mehrere Stunden, wo nichts mehr vor und nicht zurückging. Und Mama war eigentlich schon längst nicht mehr da, weil die konnte nicht mehr. Und dann alle Leute waren in großer Not. Geht das Kind überhaupt gut da raus oder wie auch immer? Diese Situation, dieser Verlust dieser Selbstwirksamkeit dieser Kinder, zum Beispiel unter der Geburt, wird auf einmal körpersprachlich wieder aktualisiert und ist dann ganz stark unterfüttert von einem fürchterlichen, schrillen, wirklich ja, nervenzersägenden Schreien. Weil das ist ein Schreien, dieses Erinnerungsschreien ist so existenziell, dass wir sprechen auch, das ist wirklich ein Traumaschreien. Da ist so eine Überforderung eigentlich drin, eine Ohnmacht und eine Verzweiflung. Die ist in eine Peak-Situation. Das Kind drückt damit eigentlich aus, es ist nicht mehr auszuhalten. Es ist unerträglich. Und mit seinem Körper in dieser Phase drückt das Kind in seinem Schreien eigentlich auch ein Stück weit aus, wo ist das geschehen? Also der körpersprachliche Teil gibt uns auch ganz klare Hinweise, in welchem Entwicklungskorridor das passiert ist. Die Tonalität des Schreiens zeigt uns, ob das Kind vielleicht stundenlang alleine war und kein Mensch an seiner Seite, ob das Kind feststeckte und im Prinzip unterversorgt war oder in einer großen Schmerzsituation, ob es Intubationen erlebt hat, Invasionen in seinen Körper, die es nicht wegrennen konnte. Also kurzum, das Kind zeigt uns mit diesem Schreien eigentlich eine existenzielle Notsituation. Und das hat nichts mit Hunger, das hat nichts mit Schreien, das hat nichts mit Schlafen und Hunger und so zu tun, aber kann trotzdem damit assoziiert sein. Und das müssen wir gleich, glaube ich, nochmal klären, weil das ist einer der großen Verwirrungen, die dann oft passieren bei Eltern. Mhm. Aber klar ist, diese Schreien, da haben natürlich alle super Respekt vor. Meistens kennen das ein paar Mal. Manchmal schreien die Kinder so laut, dass sie blau werden, dass sie aufhören zu atmen. Die verschlucken sich. Manche kollabieren sogar. Und dann sagen die Eltern, nie wieder will ich das erleben und tun alles, damit das nicht mehr passiert. Aber eigentlich will das Kind in einem sicheren Rahmen, man könnte sagen, ein Stück weit diese Erfahrung wieder in Form bringen, in Ordnung bringen. Und dafür bräuchte es eigentlich einen Raum, einen gesicherten Raum, wo es diese Erfahrung körpersprachlich und emotional zeigt, aber diesmal in einem sicheren Feld. Das heißt, diesmal sollte Mama, Papa an Start sein, emotional verfügbar da sein, was sie damals nicht konnte. Die Mutter nicht und der Vater vielleicht auch nicht. Und da helfen wir ihnen dabei. Das ist Erinnerungsschreien. Erinnerungsschreien ist eigentlich nur eine Kapitulation von alten Schrecken.
Und ich glaube, ich finde das immer ganz faszinierend, dass ihr dann wirklich in den Therapiesitzungen sozusagen feststellt, was da eigentlich passiert ist. Also macht das Baby zum Beispiel so eine ganz komische Bewegung, wo es die Schulter immer so seltsam bewegt und irgendjemand, vielleicht Papa, der bei der Geburt dabei war, sagt dann sowas wie, ja, das war diese Phase, wo es feststeckte mit der Schulter. Und es ist wirklich, du kannst körperlich sehen, wie das Kind das sozusagen als so eine Art Selbsttherapie, sage ich jetzt mal, nochmal durcherlebt und dann innerlich abhakt, habe ich so das Gefühl, so ganz simpel gesprochen. Kann man das so sagen?
Ja, schon. Ich würde schon sagen, genau wie du es auch geschrieben hast, die Kinder gehen ein Teil, das ist ja auch alles unter hohem Stress erstmal, passiert das ja auch, oder kann es zumindest passieren, und dann braucht es natürlich eine Person, die so einen ruhigen Blick auf das Ganze behält und die dann sagt, schau mal, das macht immer wieder diese Schubbewegung jetzt in den Beinen, es schiebt und schiebt und verkantet sich zum Beispiel immer wieder. Oder es macht eine bestimmte Kopfbewegung, als würde es so festhaken irgendwo. Das heißt, wenn es jetzt peripartal, also geburtsspezifischen Themen sind, dann zeigen uns die Kinder ganz, ganz viel, in welcher Phase der Geburt sie so, ich sag mal, in Not gekommen sind, wo sie nicht weiterkamen. Und das ist jetzt ein Teil in der Arbeit, ist, dass wir dann dieses Schreien quasi ganz rausholen aus dem reinen aktuellen Geschehen. Also die Eltern haben einerseits natürlich eine große Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn das so ist? Manchmal, und das ist aber jetzt, was wir erzählen, oft auch schon der Beginn einer mehr therapeutischen Arbeit. Aber dann kriegen sie in diesen Schreibegleitungen einerseits Unterstützung, um gut da sein zu können, um präsent zu bleiben. Und der zweite Teil ist aber, und das ist der augenöffnende Teil für viele Eltern, dass sie auf einmal verstehen, aha, die Kleine, die zeigt mir ja was, was ihr widerfahren ist. Und ich habe das selber vielleicht ganz anders erlebt. Ich hatte eine Narkose, ich hatte vielleicht eine PDA, ich war dankbar, dass die Menschen mir den Schmerz abgenommen haben. Aber mein Kind war trotzdem ganz schön am Kämpfen und das sehen die Eltern mit uns zusammen. So, und der erste Teil ist, das kann ja auch sein, dass Mutter und Kind beide richtig an Not und gekämpft haben, ja. Und dann ist es sowas wie eine Anerkennung, das ist wie eine Bezeugung oft, was passiert. Dann ist sowas wie, ah, ich sehe ja, du machst das nicht, um mich zu ärgern, sondern ich kriege jetzt zum ersten Mal mit, das ist ja ein Wesen mit Gefühlen und Erleben. Das verstehe ich jetzt. Du hast ja genauso das ein Stück da erlebt, als in dieser Phase der Neonatologie und wie wir da gekämpft haben und diese dauernden Input, 3-4-mal Intubationen, also Beatmungssituationen. Jetzt sehe ich, wie du da am Kämpfen bist. Und das öffnet die Augen einerseits. Und der zweite Teil ist dann, dass wenn das geklärt ist, die Kinder eigentlich immer einen zweiten Anlauf nehmen und zu sagen, so, jetzt zeige ich dir nochmal, wie ich das gerne gehabt hätte. Mhm. Also zum Beispiel gerade bei dieser Gestalt der Geburtsthemen, dann holen die Kinder meistens nächste Sitzung, dann Schwung und dann kommen die in ihre Kraft und dann gehen sie in ihre Selbstwirksamkeit und dann bewegen die sich aus ihrem Körper so, wie sie sich gerne hätten bewegen wollen. Und wenn dann die Eltern von uns begleitet werden, von den EEH-Begleitern, dass die in einer guten Ressource bleiben, dann machen die Kinder jetzt diese im Körper stehende, bestehende, man könnte sagen biologische, diesen biologischen inneren Plan zu Ende, diese Gestalt wird abgeschlossen. So nach dem Motto, den schieben die auf einmal und kommen in die Kraft und die weinen vielleicht sogar dabei. Und dann gibt es 1-2 Schubser und es ist wirklich so, als wenn diese ganze Austreibungsdynamik nochmal auf dem Körper der Eltern nochmal ein Stück wiederholt wird. Und dann gibt es eine Entspannungsreaktion. Und dann fahren die Kinder runter und dann gibt's das Bonding, was alle sich so gewünscht hätten, kann jetzt passieren. Mhm. Weil das Kind kann jetzt so ein bisschen sich entlasten und zeitgleich trifft jetzt auf ein Gegenüber, und das ist jetzt so wichtig, dass die Eltern am Start sind, dass die hör- und fühlbereit sind. Weil wenn die jetzt total vogelig sind und von Sinnen, dann wäre auch nicht viel gewonnen, dann hat das Kind das zwar gemacht, aber danach kommt es vielleicht wieder zu den Eltern und die sind so in Sorge und so wollen das ganz schnell wieder alles ruhig und gut machen. Und da brauchen sie Betreuung und zu merken, pass auf, dein Baby weint es jetzt vielleicht einen Moment ab. Das dauert oft ganz wenige Minuten. Und die Eltern, wenn die in sich, zu sich geführt werden, und auch viele Frauen, die wir da begleiten, die kommen super in ihre Traurigkeit und die eigene Emotion, so dass beide so für einen Moment sich so ein Stück ihre Emotionen auch teilen und dann kommt der friedliche Teil. Na, und dann beginnt eigentlich das Gute, die Verbindung und Verknüpfung.
Und dann habe ich immer das Gefühl, das ist wie so, du hast so übersetzt, was eigentlich passiert ist unter der Geburt. Und das ist wie so, dann erkennt man als Mutter auch so, wir hatten da so ein gemeinsames Schicksal. Wir haben eigentlich beide eine richtig schwierige Situation erlebt. Und jetzt gibt es das erste Mal so eine ganz tiefe, innige, echte Verbindung mit uns. Weißt du, so wir als Partner haben das zusammen erlebt. Und jetzt können wir es sozusagen auflösen. Das ist ein, wie ich finde, wunderschöner Moment dann bei dir.
Ein heiliger Moment eigentlich, den auch ja. Denn wirklich auch die Eltern natürlich, die oft ja auch schon erste und zweite Kinder schon hatten und es jetzt am dritten nicht hatten, die kennen das ja. Die sagen, das hatte ich mit meinen beiden anderen Kindern, aber jetzt eben nicht. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wie es sein müsste. Das gibt's ja auch. Und nicht in der alles Erstgebärende. Manchmal wissen die das aus ihrem Körper, dass da so eine Art Zauber sonst da war und das Herz geht so auf und es berührt einen so tief. Und auf einmal sehen die, manche Eltern, nee, das ist hier nicht passiert. Ich war so kaputt, ich war so mitgenommen, ich konnte nicht mehr, ich konnte mich auch gar nicht mehr aufmachen. Ich war froh, dass es vorbei war und mein Kind lebte, das war auch gut. Und danach war mir eigentlich alles egal. Und dann haben die natürlich auch ganz oft nach solchen überfordernden, manchmal überwältigenden Erfahrungen auch richtig große Schuldgefühle, dass sie so wenig empathisch reagieren konnten. Mhm. Also diese öffnende Erfahrung ging dann irgendwie nicht. Und die wissen, eigentlich hätte das ja aber sein sollen. Das sind ja alles Bindungsexperten heute, die Leute. Also, ne, also das kommt dann auch noch. Mhm. Das neue Wissen macht dann auch so ein sekundäres Schuldgefühl. Ne? Also das ist nochmal ein zweites.
Gibt es denn, genau. Also klar, die Geburt ist das Ereignis, das Größte erstmal im Leben eines Babys, im Leben von vielen Eltern. Aber wenn ich jetzt sage, ich hatte eine Bilderbuchgeburt, das hatte ich nicht, aber ich sage jetzt mal, gibt ja bestimmt auch Eltern, bei denen die Geburt kein Thema war und die trotzdem die Themen haben, dass sie mit ihrem Kind nicht in Verbindung kommen. Ich fand gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, das kann auch in der Schwangerschaft schon was gewesen sein. Da habe ich nämlich bei mir ein bisschen den Verdacht, ich habe in meiner allerersten Schwangerschaft null auf mich geachtet. Ich dachte, ich mache mein Leben genauso weiter. Ich habe einen sehr stressigen Job. Ich bin Journalistin. Der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen, kurz bevor ich im Mutterschutz gegangen bin. Ich habe keine Mittagspausen machen können. Wir haben Sondersendungen noch und nöcher geschoben. Und ich dachte, oh ja, ich kriege das alles so gewuppt und so. Ich glaube im Nachhinein, dass mein Kind sehr viel Stress abbekommen hat in der Schwangerschaft. Wenn man aber das nicht hat, wenn man so gar keine Idee hat, wo das herkommen könnte, was kann es dann sein? Weißt du, kann auch einfach die Biografie der Eltern, Sachen, die sie erfahren haben, können die einer guten Bindung und Verbindung in den ersten Wochen auch einfach im Weg stehen?
Also ich würde es gerne nochmal anders umdrehen, weil jetzt sind wir so ein bisschen auf der Ursachensuche und dieses quasi, was ist das Urtrauma? Ich halte davon, ehrlich gesagt, ganz, ganz wenig, weil was eigentlich viel wichtiger ist, dass wir mit den Eltern, und das werde ich mit dir auch gemacht, wenn du gekommen wärst, ist eigentlich erstmal anzufangen in der Hier-und-Jetzt-Situation. Mhm. Wo, an welcher Stelle kriegst du kalte Füße? Wo beginnt deine Ratlosigkeit? Wie wird die Luft dünn für dich? Also, und zwar im Alltagsgeschehen. Mhm. Und da ist erstmal gar nicht wichtig, ob das Geburt, Schwangerschaft, was auch immer ist. Es ist alles sekundär und tertiär. Viel wichtiger ist, wo, an welcher Stelle verliere ich meine natürliche Kompetenz der Begleitungsfähigkeit meines Kindes, weil es mir plötzlich nicht mehr gut geht. Ja, und oft ist es natürlich bei vielen Eltern entweder, also es geht jetzt mehr in die emotionale Richtung, Angst und Verzweiflung und Not, so, das ist die eine Seite, aber es sind auch immer mehr Eltern, die eigentlich mehr in die Ratlosigkeit gehen, in Orientierungslosigkeit, die mehr im Kopf sozusagen in der Suchbewegung sind. Die haben gar nicht so starke, schlimme Ängste, die sind einfach in so einer dauernden Bewegung. Und das heißt, sie sind ständig in einer inneren Suchbewegung. Und erstmal das hilft den Eltern auch gar nichts, wenn ich denen sage, von außen, pass mal auf, das könnte das oder das oder das sein. Das war erstens super spekulativ. Aber wenn ich mit den Eltern in den Raum öffne, in so einen Beobachtungsraum, und wir gehen zusammen in eine öffnende Bewegung zum Beispiel mit dem Kind. Wir helfen der Mutter, es vielleicht selber erstmal so nahen Moment zuzulassen, dieses Nährende und das Verlangsamende im Kontakt mit dem Kind zu tolerieren und nichts machen zu müssen, vor allen Dingen nichts tun zu müssen, die quasi aus diesem Korridor rauszuholen, dieser Überbeschleunigung, an der sie sind, dann ist das nicht immer so spektakulär, wie wir es gerade beschrieben haben. Oft ist es erstmal beginnen, quasi Fenster aufzugehen, wo vegetativ, also das Nervensystem quasi umschaltet in einen Kontaktmodus. Und das lernen die Eltern so. Ah, so fühlt sich das an. Ah, das ist ja super. Muss ich da nichts machen? Nein, du musst nichts machen. Man kann es einfach nur so mal jetzt aufnehmen, wie tanken und baden in diesem Zustand. Das heißt, diese Beruhigung und diese Öffnungserfahrung und diese Kontaktmomente im Hier und Jetzt ist in unserer Arbeit mindestens so wichtig wie die emotionale High-End-Begleitung, die ich gerade beschrieben habe. Es gibt quasi eine ganz leise Bearbeitung von Stress und Belastung und es gibt eine relativ laute Form. Und beide haben ihre Berechtigung. Und deswegen ist es mir so wichtig, wir schulen die Eltern da drin mit ganz vielen kleinen Modellen, dass sie lernen, diese beginnenden Verunsicherungen, und das sind nicht immer die ganz großen Gefühle, sondern eher so ganz diskrete Gefühle, wo ich in so einen Zweifel komme, wo ich anfange, mir kritische Stimmen laut werden, wo ich immer mehr so in so einen Grundzweifel in mir trage, ich kann das nicht oder so. Und die sind eher sehr diskret, die sind so ganz fein. Und das, die sind aber auch, die kratzen alle, die riechen dir sozusagen in jede Zelle rein. Und das macht sozusagen, es nimmt dir total das Vertrauen, dass du das hinkriegen könntest. Und da brauchst du so einen Buddy an deiner Seite, jemand, der sozusagen diese Korregulation mit dir übernimmt, der sagt, pass mal, wir machen das mal zusammen. Wir gucken, guck mal, und da passiert nichts Schlimmes. Und jetzt guck mal, dein Kind guckt dich an, es weint ein bisschen. Das darf ruhig weinen, das ist nicht schlimm. Du bleibst mal da und ich zeig dir mal, was du machen sollst. Bleib mal mit deiner Aufmerksamkeit jetzt bei deiner Bauchoberfläche und spür einfach nur, wie du jedes Mal diese Verbindung hältst, darüber quasi kommunizierst mit deinem Kind. Gar nicht mit den Worten, sondern jetzt über einen anderen Kanal. Fast ein bisschen wie in der Schwangerschaft. So, dann kriegen die so ganz kleine Vehikel, so kleine Brücken, mit dem sie ihre Aufmerksamkeit neu steuern und auf einmal merken die, oh, wenn ich nicht dauernd grübel, dann geht das ja, dann kann ich ja ganz gut da sein. Und dann sagen die, jetzt kann ich das auch viel besser aushalten, dass es mal weint, das ist gar nicht mehr so schlimm. So, und so pirschen wir uns ein bisschen an die Intensität der Gefühle ran und deswegen ist es so ein intensiver Lernprozess für viele Eltern, sich in schwierigen Momenten weiter im Blick zu behalten. Also was sie bei uns eigentlich lernen, ist eine liebevolle Selbstbefürsorgung in schwierigsten Momenten. Also nicht nach dem Motto, ah, wir müssen das Trauma suchen, wir müssen das ausbuddeln, freischaufen und dann ist alles safe. Das ist totaler Quatsch. Deswegen stimmt es letztlich auch, dass wir sagen, ja, es ist nicht alles Trauma. Aus der Praxis, und ich arbeite jetzt über 35 Jahre in dem Feld, das ist wirklich eine Simplifizierung, so ein schönes Modell. Ja, schöne Idee. Wir müssen einmal zur Geburt oder zur Schwangerschaft und es muss einmal doll da durch und dann ist alles gut. Nein, Beziehungsarbeit ist das. Das heißt, die Eltern müssen lernen, okay, wie lerne ich das kennen? Wie lerne ich mich kennen vor allen Dingen? Wie bleibe ich mir treu? Verzeihe ich mir, wenn ich das merke, ich komme nicht weiter? Umarme ich mich trotzdem, wenn es mal nicht gleich klappt? Oder schicke ich mich in die Wüste? Ja, also dieser Teil, wo wir mit den Eltern sozusagen dieses, man könnte sagen, wie ein Netzwerk flechten, das immer haltefähiger wird. Das ist genauso bedeutungsvoll wie diese einmaligen Momente, wo die Kinder, das ist immer schön in den Videos, das sieht immer so toll aus und die gehen durch und dann ist alles so Happy End und alles gut. Das ist so eine Art monokausale Idee, dass das quasi ein Ding ist, Schocktrauma gelöst und dann ist alles okay. Das gibt's natürlich. Aber die viel größere Gruppe ist, und ich glaube, das beschreibst du ja selber aus deiner eigenen Betroffenheit, Jana, wie du das vielleicht kennst, dass es eben so simpel und einfach eben nicht ist, sondern da ist eine ganz, das ist so eine Art verunsichernder Boden, auf dem ich dann, wo alles wankt so ein bisschen und ich kenne mich nicht mehr aus und was ich höre ist, ja, in meiner Arbeit, da bin ich total aufgestellt, da weiß ich alles, was ich machen soll und da gibt's ein A und da gibt's ein B. Und auf einmal machst du das Gleiche mit deinem Kind und da ist nichts mehr mit A und B. Du weißt, es klappt mit dem B nicht mehr. Da kommt nicht das raus, was ich denke. Und das machst du dreimal und viermal und am Schluss weißt du, kennst dich nicht mehr aus. Du bist wirklich an so einer Stelle, wo alles nur noch ein riesiges Fragezeichen da ist. Und das, was da natürlich passiert, ist, dass diese ganz vielen gelingenden Momente und auch die ganzen Kompetenzen des Kindes und der Eltern überhaupt nicht mehr gesehen werden. Also dieser Blick wird enger. Und das ganze Kompetenzspektrum der Kinder, was die uns zeigen an Blickkontakt, an regulatorischer Fähigkeit, gerät aus dem Blick so ein bisschen. Deswegen sind wir auch ein bisschen Anwalt der Eltern des Gelingenden. Also wir bringen das wieder an den Start, was eigentlich in diesen Videos, und wenn wir Videoaufnahmen machen, wenn wir Babybeobachtung machen, mit den Eltern zusammen auf einmal wieder das in den Blick zu holen, hey, guck mal, was dein Kind alles kann und wie gut es sich an vielen Stellen mitteilen, wie klar dein Kind ist, ja, und wir gehen immer davon aus, bei einer Hundeschule, da kann man das lernen, 1, 2, 3, 4, so ein paar Tipps zu laufen und dann da ist es selbstverständlich so zu machen und bei Eltern ist es eigentlich gar nicht so viel anders, dass sie lernen müssen, die Zeichen des Kindes nicht mehr so im Sinne von das heißt das, sondern das ist ein Hinweis auf eine bestimmte Grundverfassung, in der mein Kind ist, wo es jetzt ist es grün, jetzt ist es grün-gelb, jetzt wird es dunkelgelb, jetzt ist gelb-rot, das ist so, und das braucht es immer ein bisschen was anderes. Das wäre gut, wenn die Eltern das lernen. Und zeitgleich muss ich aber die gleiche Frage der Ampelfunktion auch bei mir machen. Mhm. Also bin ich jetzt schon in einer dünnen Luft und ich bin schon kurz beim, brauche eigentlich ein Sauerstoffgerät, weil ich kaum noch kann, dann brauche ich vielleicht jemanden an meiner Seite. Das schaffe ich nicht mehr lange. Mhm. Und wenn ich vielleicht nur in Gelb bin, dann reicht eine Bauchatmung, in die ich mich wieder anschließen lässt und ich baue einen Entspannungskreislauf auf, der mein Kind ansteckt. So, das kann man den Eltern zeigen, das tun wir auch, es kriegen die kleine Übungen an die Hand, wie sie das machen können. Aber es gibt Bereiche, da brauchst du jemand anders, der im Prinzip ja letztlich auch dir eine Führung und eine Anleitung gibt, wie du aus da rein und auch wieder rauskommst.
Oh, ich bin so froh, dass du jetzt nochmal den Fokus legst auf, es geht um eine Hier- und Jetzt-Arbeit, es geht um Körperarbeit, es geht um Beziehung. Und das hatten wir hier auch schon öfter, dass der Begriff Trauma sowieso irgendwie völlig eskaliert ist irgendwohin in den letzten 20 Jahren, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, bei dem, was Thomas sagt, ich glaube, bei mir war ein Problem und ich kann mir vorstellen, bei ganz vielen Eltern heutzutage ist ein Problem. Ich habe vielleicht mehr aufs Handy geguckt als auf mich und als auf mein Kind, weißt du? Also ich bin ganz schnell damit gewesen, okay, wir sind jetzt in Monat 3 und es schreit ganz viel, dann google ich, was können die Gründe dafür sein? Und ich war die ganze Zeit auf, ich wollte Erklärungen finden und ich glaube, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, ne? Ja. Also, dass man irgendwie dann googelt und dann hat man eine Erklärung und dann denkt man, ach, das ist jetzt die Regression oder es ist jetzt dieses und dann denkt man, ach, aber das geht jetzt länger und dann findet man das nächste, weshalb es jetzt auch gerade wieder schwierig ist. Und da, deswegen finde ich diesen Ansatz von dir, Thomas, so spannend, weil ich sehr, sehr ein Kopfmensch bin, ne? Ich versuche, und das klappt ja im Erwachsenenleben, es klappt ja eigentlich auch super, Dinge mit dem Kopf zu lösen. Nur wenn wir dann unser Baby vor uns haben, dann sind auf einmal ganz andere Sachen gefragt. Und da umzuschalten.
Die auch nirgendwo geschult werden.
Ja, genau. Da umzuschalten.
Wirklich,
ist,
ne, wenn man
wirklich
jetzt voll
schwer
ausgebildet in unserer Erwachsenenwelt und plötzlich will dieses Wesen etwas völlig anderes von dir und du weißt gar nicht, auf welcher Ebene du da jetzt agieren sollst. Das ist einfach, hast du schön beschrieben, finde ich.
Ja, es ist vielleicht dieser Kanal, den du jetzt beschreibst da. Es gibt so mehrere Kanäle, auf denen wir kommunizieren, ne? Und dieser kognitive, informelle Kanal, das ist so eine DSL-Verbindung, also eine Glasfaserverbindung, die ist halt super schnell und so, ne? Das ist so das eine. Und da werden halt bestimmte Informationen auch hin und her geschickt, so. Und dieser kognitive Kanal, der ist natürlich um eine Außenorientierung, also um zum Beispiel eine objekthafte Einschätzung zum Beispiel des Kindes zu haben. Was heißt XY? Was kann das bedeuten zum Beispiel? Ja, dass wir die digitale Welt von außen betrachtet auch rückmelden. Aber um die Verbundenheit, also ein Gefühl von, ein Erleben von tragfähiger Verbindung aufzubauen, brauchen wir diesen ganz langsamen Kanal. Der ist quasi eine Antithese zu diesem Hirnkanal, ja. So, das heißt, es ist so ein ganz viszeraler und vegetativer Kanal, der so langsam, der ist atmen, der ist sehr, sehr stark so in meinem Körper, da komme ich so ein bisschen an, da werde ich so ein bisschen ruhiger, trancig, da bist du, ist ein anderer Raum. Und ich glaube, wir haben tatsächlich vergleichsweise wenige Erfahrungsräume in unserer Welt, wo das Platz hat. Also wir leben natürlich, und da kommen wir wieder zur digitalen Welt, in einer Hochgeschwindigkeitswelt. Und die ist so, wir sind, glaube ich, brauchst du nur mal einen Film aus den 50er, 60er Jahren angucken, du weißt, dann siehst du, wie lahm das damals war. Also was, wie langsam das war. Und das war ja auch schon verdichtet, was die da gezeigt haben. Mhm. Aber verglichen, guck dir ein Fußballspiel aus den 60er Jahren an, guck dir einen Spielfilm an.
Die Schnitte, wie wir sie machen heutzutage.
Nein, es ist unerträglich. Also unserem Tempo, so reizarm, da passiert faktisch gar nichts. Na, also das heißt, unsere Welt hat auch eine Art Betriebstempo und Beschleunigung angenommen, die ist immens. Und jetzt ist aber das, ich sage immer, es gibt keine modernen Babys. Wir sind zwar eine moderne Welt, aber es gibt keine modernen Babys. Also die sind quasi diese Dynamik nicht mitgegangen, weil auf der Ebene der Regulatorik bewegt sich das Kind immer noch so wie vor 100.000 Jahren. Genauso langsam wie vorher. Und es braucht eine relative hohe Verlangsamung im Feld, um verstanden und gehört zu werden. Verstanden ist eigentlich das falsche Wort. Gefühlt, gespürt, erfasst zu werden, begriffen zu werden, ist vielleicht bessere Worte. Und Das ist, glaube ich, eine Logik, ich nenne das mal die Körper- und Herzintelligenz, die wir da brauchen eigentlich. Und das ist, da ist unser Kopf zwar wichtig als Begleitinstrument, aber der analytische Verstand ist an dieser Stelle manchmal eher ein Hindernis. Mhm.
Und das finde ich so schwer zu verstehen, ne? Weil man als Erwachsener so das Gefühl hat, dadurch habe ich das im Griff, ne? Und wie oft mir sozusagen schon im ersten Satz die Diagnose mitgeliefert wird, ne? Ich habe ein High-Need-Baby. Und dann finde ich es total interessant, dass man dadurch eigentlich eine Distanz zu dem Kind aufbaut, ne? Also man hat so eine Diagnose und dann hat man aber als Erwachsener so das Gefühl, oh, ich habe es verstanden. Ich habe es im Griff. Ich weiß, was hier los ist. Und dass das ein Trugschluss ist und ich die Ebene wechseln muss, wie Thomas sagt, ist, finde ich, immer noch mal ein riesen Aha-Effekt für alle jetzt hier, hoffe ich, heute.
Hm. Ja, das ist die Etikette vielleicht, ne? Also man könnte sagen, da ist sozusagen jetzt das hat einen Namen, es gibt eine Orientierung, das hilft auch vielen Eltern. Ja, du hast ein Kolikkind, so heißt es früher vielleicht mehr, heute heißt es Trauma oder es hat dies oder es hat jenes. Also es sind so im Prinzip modernere Begriffe, die wir jetzt haben, andere Begriffe. Aber es ändert nichts an der Tatsache, wenn du weißt, du hast ein High-Need-Baby, helfen tut dir das kein Stück, weil du bist erstmal damit beschäftigt, du hast jetzt ein Kind, das hat einen Namen mit seiner Problematik oder seiner Auffälligkeit, aber du musst es ja weiter begleiten. Du musst es ja auch weiter in irgendeiner Weise durch den Tag bringen und auch weiterhin verstehen. Also es bringt dich vielleicht in ein bisschen mehr Gelassenheit, aber das ist noch keine Kernkompetenz, nur weil ich das weiß. So, und da ist, glaube ich, die große Frage ist ja, und wie schaffe ich das jetzt, in diesen anderen State zu kommen? Also das ist ja die ganz große, deswegen brauchen wir eine Art Education der Eltern. Das ist nichts ein Om und meditativen Zustand, so dauermeditativ da zu sitzen, sondern mit relativ einfachen Zugängen, sehr praktikablen Zugängen. Das versuchen wir in der EEH auch, die Betroffenen in eine Empfängnis und eine Bereitschaft zu bringen, wo sie überhaupt erstmal erkennen, ah, das ist der Zustand, der für mich gut ist und der aber gleichzeitig für mein Kind gut. Ah, so fühlt sich das an. Ah ja, okay, und jetzt sehe ich auch, stimmt, das wird dir ein bisschen ruhiger. Oder ich gucke mich jetzt an, merke ich jetzt. Ah, und das fühlt sich aber auch mir gut an. Ah, mein Bauch wird ganz warm. Oh ja, stimmt, ich mache gerade gar nichts und mein Kopf ist auch ein bisschen leer. Fühlt sich ein bisschen dösig an. Aber ist auch gar nicht so schlecht. Und so, also es ist sowas wie, dieser Zustand ist für die meisten jungen Eltern, den zu entdecken und kennenzulernen und den auch wertzuschätzen, ist erstmal richtig eine kleine Entdeckungsreise. Und das ist das Spannende, wenn ich das entdecke, merke ich auf einmal, das ist auch eine Ressource, die, du hast es gerade so schön beschrieben, ja, ich bin so auf diese Überholspur, kenne ich auch von mir, nämlich so 150 Stundenkilometer. Und dann bin ich natürlich in so einem Betriebstempo. Das ist zwar toll, um Multitasking zu machen und 1000 Sachen zu bestellen. Aber wenn ich mit der Energie in so einen Kontakt gehe, auch in eine Babytherapie, dann geht gar nichts. Also, das Kind sagt sofort Stopp. Ende. Du bist echt 1000-mal zu schnell für mich. Das ist, wenn dich jemand schubst die ganze Zeit, so muss ich, das fühlt sich an, ne? Oder wenn ich so in eine Therapiesitzung reingehe mit Erwachsenen, da baut sich nichts auf, da baut sich kein Geschehen auf. Also das ist, glaube ich, das, was wir eigentlich in unserer Arbeit machen, ist unser ältestes Gehirn, also wenn man so unser Anteil unseres Nervensystems und die neuesten Anteile aber zu nutzen, um uns freizuschalten auf diesem anderen Kanal. Also wir müssen alle lernen, auf welchem Betriebskanal müssen wir sein. Vielleicht, wenn ich in der Elternschule bin und da will ich einfach ganz viele Fakten haben, da will ich den Gehirnkanal haben, da will ich neuronal und kognitiv abgeholt werden und da will ich auch nicht langsam, da will ich zack, 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 da kann ich auch Internet und digitale Vorträge, super. Aber um Beziehungsarbeit zu machen, um diese Körperregulatorik zu lernen für mich und auch im Kontakt mit meinem Kind, da muss ich anders angesprochen und das muss ich auch anders erlernen. Und da brauchen wir neben der digitalen Welt, glaube ich, auch eine analoge Welt, die uns dort ranführt. Und deswegen auch da sind komplementäre Bewegungen. Ne? Also das ist so, deswegen ist es kein, wir müssen jetzt zurück zu so Steinzeitmenschen und wir müssen, nein, wir dürfen durchaus modern sein, aber wir müssen dieses alte Erbe Das müssen wir sozusagen so mitnehmen in diese moderne Welt. Und wir müssen wissen, wann müssen wir mal langsam werden und schaffe ich von dem einen Kanal in den anderen umzuschalten. Ich mag super gerne auch schnell und kognitiv und ich mag gerne lesen und diskutieren, aber für Beziehungsaufbau mit einer Frau ist das nicht so toll. Also da brauche ich was anderes. Ja, also.
Gibt es aus deiner Sicht denn einen Zusammenhang? Ich hatte oft das Gefühl, wenn ich dann von den besagten 150 km/h mal einen Moment runtergehe und mich dann, weiß ich nicht, auf die Couch hinsetze und denke, okay, jetzt fahre ich mal kurz runter, dann konnte ich eigentlich zählen 21, 22 und mein Kind ist hochgefahren und es hat mit Quengeln wieder angefangen. Und es ist so oft passiert, dass ich dachte, das kann kein Zufall sein. Und ich glaube, das kennen viele Eltern, dass ich mich als Mama mal kurz entspanne und in dem Moment wird mein Kind, macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Gibt es da einen Zusammenhang aus deiner Sicht?
Ja, das ist eigentlich sehr logisch. Ne? Also das passiert in gewisser Weise abends in den abendlichen Schreistunden in ganz ähnlicher Weise. Das passiert bei jeder Pause, die ich mache, wenn ich immer in einer Stadt unterwegs bin und mich mal zum Kaffee trinken hinsetze. Das entsteht auch sehr oft bei jeder Stillpause, die ich mache, wenn das Kind in eine gewisse Anspannungs- und Stresslast in sich trägt. Wir müssen uns mal vorstellen, da ist ein Teil des Nervensystems, das für diese Grundregulation, diese Grundsteuerung zuständig ist, ist dieser Stressast, der ist dann sehr am Start. Der ist ja, also man könnte sagen, wie ein gespanntes Band. Ist ein bisschen wie ein Gummiband, das unter hoher Spannung steht. Und man muss sich das so vorstellen, wenn das normal flexibel ist, dann würde dieses Band so in der Entspannungsphase weich werden und das würde so durchhängen. So. Das Band aber sehr gespannt ist und das gibt jetzt quasi einen körperlichen Innenimpuls zum Beispiel oder von außen gibt es eine Entspannungsbewegung, Beruhigungsbewegung, du legst dich auf die Couch oder fährst runter und entspannst mal, dann gibt es ja im psychosozialen Feld gibt es quasi einen Impuls für das Kind, wie so ein Signal, jetzt fahren wir mal runter. So, jetzt will das System runterfahren, dieses Gummiband gibt so ein bisschen nach, na, und das ist quasi wie so ein kurzer Moment geht das Kind auch mit in diese Entspannungsbewegung, diese parasympathische Bewegung, der Vagus wird sozusagen aktiv. So, jetzt geht das Gummiband nach unten, aber weil da so viel Spannung drauf ist, flippt das quasi sozusagen, kann man sich vorstellen, wie in die andere Richtung zurück. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Counterbewegung, weil das System quasi von diesem Sympathikotonen funktionieren nicht auf diesen Vagusfunktionen oder auf diese Vagusfunktion umschalten kann. Das heißt, normalerweise würde das Kind im besten Falle von Aktivität, Mama wird ruhig, kommt runter, die atmet ruhig, die kommt mehr in den Körper, die macht jetzt auch mal eine innere Siesta-Pause, rutscht das so mit in diese Bewegung rein. Wenn der Tonus aber insgesamt, man könnte sagen, auf Betriebstemperatur sehr hoch ist, ist jede kleine Welle in diese Entspannung potenziell wie so eine Art, man kann sagen, paradoxer Angriff auf das Kind. Das ist so eine Motto, das ist jetzt so entspannt, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist ja, das macht, ist sogar verstörend für viele Kinder, dass sie quasi in diesem Tonus jetzt sozusagen nachgeben müssten. Macht sogar so eine Art Gefühl, ich falle so in so ein leeres Loch. Da ist jetzt diese immerwährende Stimulation nicht da. Und dann kommen die einen kleinen Moment zwar mit in die Entspannung und dann können die das wie nicht mehr aushalten und tolerieren. Und wenn dann vielleicht das Kind sowieso eigentlich innen drin so eine Art innere Tendenz hat, sich vielleicht zu mitteilen zu wollen, da sind viele ungeweinte Tränen im Kind und das ist viel Ausdruck, sag ich jetzt mal, dann kommen die sozusagen mit der zweiten Welle sozusagen auch richtig an den Start und dann werden die richtig aufgeregt und weinen und dann, ja, und dann geht der ganze Zauber wieder von vorne los. Und da ist oft, wenn wir den Eltern jetzt zeigen, pass auf, ja, dein Kind geht jetzt raus, aber jetzt machen wir was dich sozusagen so unterstützt, dass Füße am Boden bleiben und dass du deine Aufmerksamkeit mit unserer Hilfe wie in deinem Körper bewahrst und du bleibst quasi fühlbares, empfängliches Gegenüber. Das ist ja das, was wir diese Leuchtturmfunktion nennen. Das ist ein bisschen so, wir sorgen dafür, dass der Leuchtturm weiter Licht hat. Na, ich bin so Segler oder auf dem Meer, schlecht Wetter. Das Wetter kannst du nicht ändern. Das sind die Gefühle. Aber du kannst dafür sorgen, dass du einen Orientierungspunkt hast. Du weißt, wo die Lampen an sind. Und wenn da draußen auf dem Meer 5 Kilometer entfernt etwas blinkt, dann weißt du, da geht's lang. Und das ist exakt das, was wir auch mit diesen Eltern auch machen. Wir schließen sie wieder an diese innere Verfassung an, geben ihnen einerseits ein Orientierungssystem, da musst du achten, dass du die Verbindung hältst. Zweitens helfe ich dir, dass du da bleibst. Dadurch baut sich so eine Art Sicherheitserleben in ihnen auf. Dadurch bleiben sie, man könnte sagen, so was wie in gewisser Weise neutralisiert. Das heißt, sie nehmen sich das nicht alles so zu Herzen. Mhm. Und jetzt kann ich, auch wenn das Kind jetzt nach diesem Flip, sag ich jetzt mal, in die Ausdrucksbewegung geht, kann ich sozusagen so begleitendes Gegenüber sein, ohne in der Not des Kindes mit unterzugehen. Mhm. Das nennen wir Differenzierung. Das heißt, ja, deine Not sehe ich und das kann mit Trauma oder nicht zu tun haben. Das ist völlig wurscht. Mhm. Du musst nichts mit Trauma zu tun. Es kann auch einfach heißen, Mama wollte nie, dass ich weine, weil ich wollte, die sollte einfach happy sein. Und jetzt aber mal sage ich, okay, vielleicht musst du mal weinen. Ist okay. Mhm. Dann weinst du halt. Das kann ich dir auch nicht abnehmen. Aber ich bin dabei und du bist völlig okay. Aber ich sorge dafür, dass du dir um mich keine Sorgen machen musst. Mhm. Ich bleib stabil da und da hilft mir jetzt so ein Typ wie Thomas oder ein anderer Helfer, das kriege ich alleine vielleicht nicht hin, aber jetzt zeigt mir jemand, wie ich das machen kann. Und das ist eigentlich so eine Art Hebammenfunktion, die wir machen. Wir helfen dir durch diese Wehen so durch, dass du dann an Land merkst, okay, ich merke, ich kann das. Und dadurch muss ich nicht dauernd so einen Alarm treiben.
An dieser Stelle machen wir unseren Break. Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Thomas Harms. In 2 Wochen geht es dann ganz praktisch weiter. Wir sprechen darüber, wie Thomas als Experte auf Hilfsmittel wie Schnuller, weißes Rauschen oder Federwiegen blickt, woran Eltern erkennen können, was ihr Baby wirklich braucht, was ihr im Alltag ganz konkret tun könnt, um eurem Baby und auch euch selbst wieder mehr Ruhe zu schenken. Und wir sprechen über einen Gedanken, über die Sorge, die Angst, die wohl alle Eltern von High Need oder Schreibabys kennen. Was, wenn unser nächstes Kind wieder so wird? Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diese wichtige Folge weiterleitet an Mamas und Papas, denen sie helfen könnte, wenn ihr sie teilt und wenn ihr uns eine gute Bewertung dalasst. Bis dahin, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und auf Instagram, da könnt ihr auch Fragen stellen, die wir dann in einer passenden Folge beantworten. Neue Folgen gibt es immer sonntags, alle 2 Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt.